Psalm 27 ist ein Psalm, der uns letzten Sonntag bewegt hat. Und leider konnten wir uns nicht in aller Fülle damit beschäftigen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Aber das ist ja kein Problem. Der Herr ist noch nicht wiedergekommen und somit können wir weiter in seinem Wort forschen und graben. Und das machen wir. Ich möchte euch einladen, dass wir Psalm 27 erneut komplett lesen. Und dann werde ich einen kurzen Rückblick halten, was wir gehört haben in der letzten Woche. Und dann wollen wir aber auch weitergehen. Psalm 27 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr! Mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich. Suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränge, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalttat schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark. Und harre auf den Herrn. Amen. In der letzten Woche haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, was es bedeutet, in den Widrigkeiten des Lebens, in den Schwierigkeiten, in der Not, wenn die Not auf einmal reinkommt, wie wir diesen Glauben, den David in den Psalmen so oft zum Ausdruck bringt und zum Beispiel auch hier im Psalm 27, wie wir diesen Glauben in unseren Alltag reinbringen können. Und wir haben festgestellt, dass dieser Psalm, der eigentlich so voller Not ist, nicht mit der Not beginnt, nicht mit dem Problem beginnt. Und das war für mich auch eine Lektion, als ich diesen Psalm gelesen habe. Waldemar, worum geht's eigentlich? Geht es primär um deine Not oder geht es erst einmal, wer Gott ist? Wenn ich vor seinen Thron komme und ihn suche, worum geht es in allererster Linie? Wir haben gesehen, dass es mit Theologie beginnt. Wahrheiten über Gott. Wir haben festgestellt, dass man sehr viel philosophieren und spekulieren kann, auch viele Wahrheiten aufstellen kann über Gott, aber dass dieser Psalm eine Theologie beinhaltet, die nicht abstrakt ist und nicht distanziert. Denn wir reden nicht von Gott als einem Licht oder als eine Zuversicht oder Zuflucht oder Heil. Wir gehen von mehr aus. Wir gehen davon aus, er ist mein Licht, er ist mein Heil, er ist meine Zuflucht. Denn wenn es wirklich mal dicke kommt, wenn es wirklich mal dramatisch wird, wir haben in einem Zeugnis von, das gehört wie das Herz einer Mutter zerreißen kann. Und dass auch nicht von jetzt auf gleich sich die Situation ändert, sondern man muss warten. Wenn Ungerechtigkeit, wenn Verzweiflung, Lüge, Not, wenn das kommt, steht es besser um dich, wenn du weißt, wo du Licht, Zuflucht, Gerechtigkeit und Frieden finden kannst. Biblische Lehre existiert nicht um der biblischen Lehre willen. Dass wir alle hier philosophieren und unsere Köpfe vollballern und dann wieder nach Hause gehen und uns darüber freuen, dass unser Kopf ja wieder so schwer geworden ist und schnell das Kissen suchen, wo wir unseren schweren Kopf drauflegen können. Darum geht es nicht. Dafür ist biblische Lehre nicht da, dafür ist die Bibel nicht da. Die Bibel ist natürlich für Lehre da, aber diese Lehre soll dich formen, soll dir sagen, wer Gott ist, wer Gott für dich ganz konkret ist. Und wir sind über zwei Punkte gestolpert, wie sich diese Lehre, wie sich Theologie, dass Gott Licht ist, dass er mein Licht ist, wie sich das in meinem Leben auswirkt, wie sich das für David in seinem Anbetungslied, in diesem Psalm, wie sich das auswirkt. Und wir haben gelesen in Vers 3, dass er auf einmal da ganz kühn behauptet, so fürchtet sich mein Herz nicht. Obwohl er Grund zur Furcht hat. Wenn wir uns in die Kriegssituation hineinversetzen, in Syrien, im Irak, was Boko Haram macht, wenn die Leute sagen, ich fürchte mich, dann sagen wir nicht, ach, das kann aber doch nicht sein, dass du dich fürchtest, also wirklich. Natürlich fürchten sie sich, wir würden uns auch fürchten. Die Not ist noch nicht einmal hier angekommen und einige fürchten sich schon. Zu Recht? David spricht zu sich selbst gute Lehre, damit er im Vertrauen auf Gottes Treue wächst. Das ist die erste Auswirkung. Sonst kann jemand nicht sagen, ich fürchte mich nicht. Das kann nur jemand machen, der nicht nur das Natürliche sieht, sondern auch das Übernatürliche. Der nicht nur die menschlichen Handlungen sieht, sondern auch Gott sieht. Also gesunde Lehre bewirkt erstens wachsendes Vertrauen in Gottes Zusagen, dass wir kühn uns hinstellen können, ich fürchte mich nicht, auch wenn ich Grund habe, mich zu fürchten. Das zweite ist, dass wenn wir uns der biblischen Lehre, die für uns gegeben ist, wenn wir uns der widmen, dann werden wir feststellen, dass sich das so auswirkt, dass wir Sehnsucht haben nach der Gegenwart Gottes. Dass wir nicht alleine bleiben wollen, sondern dass wir diesen Gott suchen wollen. Dass wir in seiner Gegenwart bleiben wollen, verharren wollen. Harre auf den Herrn. Harre auf den Herrn. Und wir haben auch gesehen, dass es nicht mit einem Fingerschnipsen geht. Ich habe auf den Herrn geharrt und fertig. Ich habe gehofft und fertig. Sondern bleiben. Und David geht dafür, das haben wir in Vers 4 gelesen, dass er in Gottes Haus sein möchte, im Haus des Herrn, im Tempel, dort, wo sich die Gemeinde trifft, dort, wo Gottes Name groß gemacht wird und wo Gott ganz speziell seine Gegenwart auch schenkt, wo er seinen Segen ganz besonders schenkt. Natürlich lebt der Heilige Geist in mir und Gott ist in mir. Und ich kann auch ohne euch mit Gott kommunizieren. Und dennoch fordert uns Gottes Wort immer wieder dazu auf, such die Gemeinschaft. Denn du bist nicht einfach ein einzelnes Teil im Universum, was voll funktionstüchtig ist. Du bist vielleicht der kleine Finger. Aber mit dem kleinen Finger alleine kommen wir nicht sehr weit. Man braucht auch den Zeigefinger, manchmal auch den Mittelfinger. Und so weiter. Wir brauchen einander. Und dort schenkt Gott seine Gegenwart. Auf besondere Art und Weise. Und dort sucht und genießt David die Nähe Gottes. Sie soll ihn formen. Er sagt, ich möchte die Freundlichkeit des Herrn sehen. Was letztendlich eine Beschreibung dafür ist, wenn Gott nahe kommt. Denn er weiß, nur wenn ich habe es letzte Woche so formuliert, wenn ich durch die Linse der Freundlichkeit Gottes gucke, erst dann kann ich meine schwierige Situation auch richtig beurteilen. Wenn ich nicht durch Gottes Freundlichkeit schaue, dann gehe ich zugrunde. Vielleicht sagt ihr, naja gut, aber man stirbt ja nicht dran. Das ist wahr. Viele sterben nicht dran. aber sie verbittern. Sie erleiden einen inneren Tod. Und die Kinder Gottes sollten einen Unterschied in dieser Welt machen, wenn sie mit Problemen konfrontiert sind, wie sie damit umgehen können. Und darum nimmt David sich Zeit, er denkt nach, er sinnt nach, er reflektiert. Und darum sagt dann im Psalm 119 zum Beispiel, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Gesunde biblische Lehre bewirkt wachsendes Vertrauen in Gottes Zusagen und die Sehnsucht nach der göttlichen Gegenwart. Okay, das war jetzt die Einführung. Wir wollen weitergehen. Und ich möchte die Verse 6 bis 7, vielleicht sehen wir es gleich an der Wand, ansonsten dürft ihr lauschen. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Der nächste Aspekt ist für mich mit der wesentlichste Aspekt in diesem Psalm. Ich entdecke in den Psalmen immer wieder, dass wenn Gott mich lehrt, dass er mich zu einer authentischen Anbetung führt. Keine Maskerade, keine Fassade, kein Programm, kein strikter Ablauf, den ich folgen muss, um in seiner Linie irgendwie so zu laufen und dann am Ende gut angebetet. Anbetung ist authentisch. Und authentisch bedeutet für David ausdrucksstark. Er sagt Opfer voller Jubel. Meine Lieben, wenn David Gott anbetet, dann macht das was mit ihm. Er sitzt nicht selbstgenügsam auf seinem Stuhl im Haus des Herrn, lallt ein paar Zeilen runter und geht wieder raus. Sitzen tut er ja schon. Er will Opfer voller Jubel bringen. Und wenn wir das für uns mal übersetzen, Jubel ist ja so ein schönes, auch altes und frommes Wort. Was bedeutet das? Man kann auch sagen, ich möchte dir die Opfer zuschreien. Es soll ein Ruf der Freude werden. Dieser Begriff des Jubels wird auch für eine lärmende Pauke benutzt. Oh, es ist so laut, so. Ah. Das möchte David uns beschreiben. Es ist eine Freude, die nicht einfach so vor sich her lebt, sondern es ist eine Freude, das, was er dort beschreibt, eine Freude, die explosionsartig, boom, auf einmal aufkommt. Etwas, was ihn nicht kalt lässt. Er möchte Gott begegnen und wenn er ihn anbetet, wenn er ihn hochhebt, seinen Namen, dann tut er das authentisch, er tut es ausdrucksstark, dass das, was in ihm ist, auch rausgeht. Und nicht gedeckelt wird. Ich möchte euch ein Zitat von Martin Luther vorlesen. Der hat so eine derbe und deftige Sprache manchmal, dass man echt manchmal so lachen muss. Großartig, also ich lobe schon, bevor ich es vorgelesen habe. Hört mal hin. Martin Luther empfiehlt einen Freund Folgendes in einem Brief. Wenn ihr traurig seid und es will Überhand nehmen, so sprecht auf. Ich muss unserem Herrn Christus ein Lied spielen, denn die Schrift lehrt mich, dass er gern fröhlichen Gesang und Saitenspiel hört. Und greift frisch in die Tasten und singet drein, bis die Gedanken vergehen, wie David und Elisa taten. Kommt der Teufel wieder und gibt euch eine Sorge oder traurige Gedanken ein, so wehret euch frisch und sprecht aus, Teufel. Ich muss jetzt meinem Herrn Christus singen und spielen. Also müsst ihr euch wahrlich ihm widersetzen lernen und nicht gestatten, dass er euch Gedanken mache. Die Realität, in der Luther lebt, ist nicht nur diese Ebene, ist eine übernatürliche Ebene. Denn wo ihr einen Gedanken einlasset und zuhöret, da treibt er euch wohl 10 Gedanken hernach, bis er euch übermannt hat. Darum ist nichts besser, als ihm flugs im ersten Augenblick auf die Schnauze zugeschlagen. Wenn ich das ärgert, das hab nicht ich gesagt, ja. Beschwer dich bei Luther, bei dem Martin. Flugs im ersten Augenblick, zack, auf die Schnauze. Wir haben einen reellen Kampf. Wenn wir uns hier versammeln, gehen wir in eine Realität hinein. Wir manipulieren uns nicht und tun so, als wenn wir irgendwo abheben, was nicht real existiert. Gott lebt. Und wir leben nur deswegen, weil er lebendig ist. Und die Kinder Gottes, die Gott erlebt haben, wie können sie da sitzen oder auch stehen? Das ist völlig wurscht erstmal, welche Position du einnimmst. Aber wie können wir Gottes Namen in unserem Munde tragen, ihn ins Zentrum rücken und da regt sich nichts? David hört nicht auf. Er sagt, höre Herr, mit meiner Stimme flüster ich? Nein. Ich rufe. Herr, ich rufe. Und dieses Rufen ist ein lautes Ausrufen. Laut zu Gott schreien. Meine Lieben, es gibt Momente, wo wir ruhig werden müssen. Wo es nicht angebracht ist, rumzuposaunen, mit einer Pauke zu schlagen. Ich habe Momente erlebt, in der Gegenwart Gottes, wo ich mich auf Knien wiedergefunden habe und mich nicht getraut habe, hochzugucken. Wo ich mein Angesicht verdecken musste, hatte so eine Kapuze und habe mich komplett eingehüllt. Mir fällt gerade der Link ein, wie die Cherubim, die Engel Gottes, vor Gottes Thron sind und sich mit ihren Flügeln bedecken. Wo einfach nur Ruhe angesagt ist. Aber es gibt auch Momente, da ist explosionsartige Freude und explosionsartiger Lob ein Rufen vonnöten. Dass wir sagen können, Herr, ich rufe zu dir, weil die Not unermesslich ist und weil du so wunderbar groß bist. Beides ist damit drin. Ich möchte euch von einem englischen Pastor folgendes Zitat vorlesen. Viele haben eine freudige, befreite Ausdrucksform der Anbetung als reine Gefühlsduselei abgetan. Aber Spurgeon sagte, so schreibt er, ich will lieber die Gefahr eines Tornados der religiösen Begeisterung riskieren, als die abgestandene Luft toter Formalitäten einatmen. Also Spurgeon, ich will lieber die Gefahr eines Tornados der religiösen Begeisterung riskieren, als die abgestandene Luft toter Formalitäten einatmen. Spurgeon Ende. Der englische Pastor schreibt weiter. Natürlich werden dabei auch Gefühle geweckt. Gott hat es so angeordnet. Es heißt, dass wir uns vor ihm freuen, in die Hände klatschen, jubeln und singen sollen. Die Versammlung, die unsere reservierte, konservative Kultur hervorgebracht hat, sind weit entfernt von den jüdischen Wurzeln unseres geistlichen Erbes. Im Namen der Ehrfurcht haben viele das Klatschen und das Aufheben der Hände aus ihrer Gemeinde verbannt. Stattdessen findet man ein unterdrücktes Flüstern, das man gemeinhin mit einer Bibliothek oder einem Museum in Zusammenhang bringt. Ich rede selbstverständlich nicht über unsere Gemeinde. Das sei ferne. Aber ich frage mich, wenn wir zusammenkommen, haben wir miteinander die Freiheit, Gott anzubeten, so wie es uns gerade geht? Ich war eine lange Zeit in einer Gemeinde, in der, ich sag mal, so die Bibliotheksatmosphäre so eher bestimmend war. Ich komme nicht aus einer sehr hippen und flippigen Gemeinde. Ich hatte gute Zeiten dort, aber es gab auch Zeiten, wo ich gemerkt habe, ich komme hier auch an meine Grenzen. Und es gab Zeiten in meinem Leben, ich habe es eben gerade gesagt, wo ich mucksmäuschenstill war und kein Wort gesagt habe. Aber es gab auch Zeiten in meinem Leben, und ich kann es gar nicht beschreiben, warum, aber in mir war so ein Verlangen, Gottes Namen auszurufen, nach ihm zu rufen. Und mal ehrlich, wenn ich das draußen mache auf dem Marktplatz und dann einfach anfange, nach Gott zu rufen, die Leute werden denken, ich bin bescheuert. Ich bin völlig plemplem. Naja, auch zu Recht, weil sie diese Dimension Gott überhaupt nicht kennen. Aber ich frage mich, was passiert, wenn ich in der Gemeinschaft der Gläubigen anfange, Gottes Namen auszurufen? Stehe ich dann auch wie ein Blöder da? Stehe ich plemplem da? In meiner Gemeinde, wo ich war, habe ich gemerkt, wenn wir Gott singen und ihm zurufen und zujubeln sollten, hatte ich nicht die Freiheit, ihn anzurufen. Ich musste erst in eine andere Gemeinde gehen. Also ich bin nicht extra dafür in eine andere Gemeinde gegangen. Aber ich war in einer anderen Gemeinde zu Besuch und dann wurde der Lobpreis angestimmt. Wir haben angebetet. Und ich hatte dort die Freiheit, Gottes Namen auszurufen, nach Gott zu schreien. Gott, du siehst mein Verlangen, du siehst meine Sehnsucht, ich möchte deinen Namen rufen. Ich sehne mich nach Gemeinden, wo wir authentisch anbeten, wo wir nichts deckeln, wo man zu Gott kommen kann und seiner Seele eine Stimme geben kann, so wie wir es Woche für Woche singen von dem Lied, was Daniel geschrieben hat. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch einem Missverständnis vorbeugen. Anbetung ist nicht gleichzusetzen mit Gefühle. Das ist nicht das Gleiche. Wenn du hohe Emotionen hast, dann bist du der größte Anbeter Gottes. Das ist nicht der Fall. Der Pastor Rick Warren sagt, den Fehler, den Christen heutzutage bei der Anbetung am häufigsten machen, ist, dass sie nach einer Erfahrung suchen, anstatt nach Gott selbst. Sie sind auf der Suche nach einem Gefühl und wenn es dann geweckt wird, sind sie überzeugt, dass sie nun Gott richtig angebetet haben. Aber das ist falsch. In Wirklichkeit nimmt Gott uns sogar oft unsere Gefühle, damit wir nicht von ihnen abhängig werden. Ein Gefühl erzeugen zu wollen, selbst das Gefühl der Nähe Gottes, ist nicht gleichbedeutend mit Anbetung. Gefühle sind nicht gleich Anbetung. Aber Anbetung wird unseren ganzen Körper mit hineinnehmen. Versteht ihr diesen Unterschied? Und viele sagen, Anbetung ist aber nicht Gefühle. Das heißt, wenn ich anbeten möchte, darf ich keine Gefühle haben. Wiederum die anderen sagen, bei der Anbetung empfinde ich was. Ich habe mal starke Gefühle gehabt. Das heißt, ich brauche diese Gefühle, damit ich anbete. Da verlagert sich etwas, wonach ich eigentlich suche. Ich habe doch nicht in diesen einen Gottesdienst zu Gott gerufen, damit ich dieses Gefühl des Rufens habe. Ich habe Gott gesucht und das hat sich in Gefühlen auch ausgedrückt. Aber diese beiden Dinge sind unterschiedlich. Es gibt Zeiten, wo wir vollmundig loben, Gott preisen. Und es gibt Zeiten, wo wir still werden, wo Emotionen nicht da sind, nicht das Zepter in der Hand haben. Und nochmal als Beleg, dass ich natürlich nicht von unserer Gemeinde rede. Vor einigen Wochen kam jemand zu mir nach einem Gottesdienst. Er war das erste Mal hier. und hat mir gesagt, mir gefällt hier, dass wenn die Gemeinde gemeinsam anbetet, dass es frei ist. Einige sind frei zu stehen, die Hände zu heben und einige sind frei sitzen zu bleiben und dem Ausdruck zu verleihen, was in ihnen ist. Die Person sitzt in diesem Raum, vielleicht kann sich die Person erinnern und mir nochmal Feedback geben, ob sich seitdem was geändert hat. Ich bin überzeugt, dass gesunde, biblische Lehre, authentische Anbetung bewirkt. Denn die Psalmen sind voll davon. Habe ich auf den Folien den Vers 8? Ich möchte gern einen nächsten Aspekt mit euch beleuchten. In Vers 8 schreibt und singt David, nachdem er ruft zu Gott, sagt er, mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht, Zitat, dein Angesicht, Herr, suche ich. Das ist für mich ein Aspekt, der sehr wesentlich für uns ist, auch in unseren heutigen Tagen. Woran können wir erkennen, dass Anbetung echt ist? Woran können wir erkennen, dass unser Bitten und Flehen, und das tut ja David, woran können wir erkennen, dass er auch das bittet, was Gott auch erhören wird? Es ist in der Kirchengeschichte wurden unzählige Bände darüber geschrieben, über Erhörung von Gebet, welche Rolle spielt Gebet? Wie gehe ich mit unerhörten Gebeten um? Die Frage ist doch, wenn wir zu Gott kommen, wollen wir natürlich auch eine Antwort. Wie können wir so bitten und flehen und beten, dass Gott auch antwortet? Und das ist ein Schlüssel für uns. Das ist der nächste Aspekt. Den nenne ich biblische Lehre, führt uns zur bibeldurchtränkten Anbetung. Bibeldurchtränkte Anbetung. Was tut David hier? David sagt nicht einfach, was ihm gerade so spontan einfällt, sondern David hat sich gefüllt mit guter Lehre und Theologie, hat sich mit Gott beschäftigt und er zitiert Gott. Gott spricht, suchet mein Angesicht. Witzigerweise finden wir diese drei Wörter nirgends im Alten Testament, was der David dort zitiert. Aber und das haben die Hebräer öfter gemacht, auch die Apostel übrigens, wenn sie die Schrift zitiert haben, sie haben Verse zusammengenommen, haben sozusagen den allgemeinen Willen Gottes damit beschrieben und haben gesagt, Gott sagt, auch wenn Wort für Wort das nicht so auftaucht. Aber es ist der absolut erklärte Wille, dass Gott sagt, dass man sein Angesicht suchen soll. Das weiß David und deswegen kann er in diesen Worten Gottes Willen komprimiert beschreiben, suchet mein Angesicht. Das möchtest du. Gott folgt der Aufforderung, David folgt der Aufforderung Gottes. Und dazu hat jemand gesagt, das ist die Zutrittskarte zum Audienzzimmer des Königs aller Könige. Er kann uns nicht abweisen, wenn wir uns auf seine eigene Einladung berufen. Wenn Gott dich einlädt und ich Gott diese Einladung vorhalte, du hast mich eingeladen und ich komme nicht mit Special-Wünschen. Ich möchte nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte genau das, was du versprochen hast. Das werden wir nur herauskriegen, wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir uns mit dieser Lehre beschäftigen und diese Lehre wird eine Anbetung anfeuern, befördern, die von diesem Buch voll ist. Deswegen ist der geistliche Wert unserer Lieder, die wir hier so singen, ist maßgeblich davon abhängig, wie voll sie mit biblischer Wahrheit sind. Du kannst tolle Lieder singen, wenn es nicht biblische Wahrheit ist, dann kannst du sie zerreißen. Ich tue es jetzt nicht, weil ich die Hoffnung habe, dass hier biblische Wahrheit gesungen wird. Er sagt so kühn, mein Herz erinnert dich. Es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Alle Bibeln übersetzen es anders. Aber der Sinn ist der gleiche. Mein Herz erinnert dich. Einige Übersetzungen sagen, mein Herz hält dir dein Wort vor. Habt ihr das in euren Bibeln? In der Luther. Genau. Schön finde ich, was die Sache so richtig treffend beschreibt. Mein Herz spricht dir nach. Wenn du Anbeter sein möchtest, wenn du lernen möchtest, Gott anzubeten, dann lerne Gott nachzusprechen. Dass du seine Worte kennst und seine Worte betest, erbittest. Denn das Gebet, und das ist ein großes Missverständnis aus meiner Sicht. Wir können gerne nach dem Gottesdienst miteinander debattieren. Aber ich glaube, ein großes Missverständnis ist bei vielen Christen, dass Gebet dazu da ist, um Gottes Willen zu verändern. Ich glaube nicht, dass Gebet dazu da ist, dass ich Gottes Willen verändere. Ja, wie soll das möglich sein? Gottes ewigen Ratschluss zu verändern. Ich glaube, was David tut, hier sehen wir das exemplarisch und an vielen anderen Stellen auch. David will nicht Gottes Willen verändern, sondern David sucht Gottes Willen. Und er bittet, dass dieser Wille, den er jetzt gefunden hat, sich jetzt auch entfaltet, dass sich der Wille Gottes erfüllt. Meine Lieben, das ist der Schlüssel zum erhörten Gebet. Gottes Willen zu kennen. Und dann in Gottes Namen zu beten. Ich will nichts anderes beten, was Jesus nicht auch zum Vater beten würde. Und so hat Jesus immer wieder Dinge gebetet, nicht weil er Gott überzeugen und überreden musste, sondern er hat gesagt, das ist mein Anliegen, er kennt doch den Vater, der Vater und er sind eins. Er kennt seinen Willen, er greift seinen Willen auf. Bring deinen Willen zur Erfüllung. Und das ist das Spannende, dass Gott nicht einfach Dinge tut, sondern nach treuen Anbetern sucht, die in Geist und Wahrheit anbeten, die seine Wahrheit kennen und sie dann auch proklamieren und Gott durch das Mittel des Gebets arbeitet. Und ich glaube, dass deswegen Lobpreis und Anbetung so eine immense Durchschlagskraft hat im geistlichen Bereich. Für mich ist das nicht einfach nur Liedchen singen, Liedchen trällern, mal ein paar Wahrheiten aussprechen und dann ist die Musik verhallt und dann widmen wir uns wirklich den richtig Wichtigen zu. Natürlich ist Gottes Wort im Zentrum, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Musik ein sehr, sehr elementarer Bestandteil Gottes ist. Ich möchte wieder Martin Luther zitieren. Von der Musik ist zu sagen, dass nach dem heiligen Wort Gottes nichts so hoch zu rühmen ist, weil sie aller Bewegung des menschlichen Herzens mächtig ist. Musik greift in die tiefsten Schichten des Menschen ein. Musik hat therapeutische Funktionen. Das ist kein Hokuspokus. Gott bedient sich sogar dieser therapeutischen Funktion, indem er David, seinen Knecht, zum König Saul schickt, um gesalbte, geistgeleitete Musik zu spielen. Steht nicht, dass er gesungen hat. Er hat gespielt. Und Gott bewirkt etwas dadurch. Und deswegen hat auch Luther das zum Instrument gemacht und hat gesagt, Musik hat so eine Kraft, so eine Macht, kann dich von dort auf einmal dahin schmeißen. Lass uns Musik nehmen und lass uns Gottes Wahrheiten proklamieren. Und deswegen hat die Musik so eine Durchschlagskraft oder Lobpreis und Anbetung im geistlichen Bereich. Sie spricht unser Unterbewusstsein und unser Bewusstsein an. Unser Inneres und unser Äußeres, das werden wir auch manchmal mitwippen, ja? Unsere Seele und unseren Körper. Gott hat beides geschaffen. Gott möchte beides vereinen.
Und in der Musik, in der Anbetung, im Lobpreis ist genau dies möglich. Ihr wisst doch, die Wahrheit ist es, die uns frei macht, oder? Gottes Wahrheit macht uns frei. Und wenn wir wissen, dass Gott die Musik gemacht hat, um alles von uns anzusprechen, und wir jetzt dieses mächtige Instrument sozusagen, wie Luther es ungefähr so beschreibt, wenn wir das nehmen und Gottes Wahrheiten besingen, dann greift das in unser Unterbewusstsein und in unser Bewusstsein ein. Diese befreiende Wirkung von Lobpreis und Anbetung kommt daher, weil wir im Glauben mit allem, was wir sind und haben, vor Gott kommen und Gottes Wahrheit hinaussingen. Und nicht leere Zeilen singen, sondern die Wahrheit besingen und alles in uns zur Veränderung kommen kann. Und darum werden die Engel nicht müde, heilig, heilig, heilig und nochmal heilig zu singen, weil es eine der größten geistlichen Wahrheiten ist, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, heilig ist. Und dass er einen Unterschied macht zu unserem Leben. Und dann kann ich auch 100-mal heilig singen, weil es nicht aufhört, weil Gott heilig ist. Das bringt David dazu, ich habe es nicht auf der Folie, aber in euren Bibeln steht, dass er in Vers 13 eine völlig unerschütterliche Gewissheit gewinnt und sagt, ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Punkt, Punkt, Punkt. Er bricht im Hebräischen den Satz hier ab und schreibt gar nicht weiter. Die Sicherheit ist für ihn so groß. Und das passiert alles in einem Psalm, meine Freunde. Wenn wir die Psalme lesen, dann begegnen wir Gottes Lobpreis- und Anbetungsbuch. Wir müssen uns, und deswegen sage ich auch, wir brauchen Lehre fürs Leben, die persönlich und konkret ist. Biblische Lehre wird mein Vertrauen in Gottes Zusagen stärken, wird in mir die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart wecken. Biblische Lehre führt mich zur authentischen Anbetung und biblische Lehre fordert mich auf, Gottes Wahrheiten nicht nur zu registrieren, sondern mit ganzer Kraft zu singen. Amen.